Die Lage der arbeitenden Klasse in England, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Es spricht Margot Ziegenrücker. Die Lage der arbeitenden Klasse in England, nach eigener Anschauung und authentischen Quellen, aus dem Jahr 1845, ist eines der wichtigsten Werke von Friedrich Engels. Darin stellt er die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in England zur Zeit der frühen Industrialisierung dar. Die Schrift gilt als Pionierwerk der empirischen Sozialforschung und erhebt eine vernichtende Anklage gegen die englische Bourgeoisie, deren zügellose Profitgier Engels für die Verelendung der Arbeiter verantwortlich macht, bis hin zum sozialen Mord. Die Veröffentlichung ist ein Standardwerk der Industrie- und Stadtsoziologie und wird von der UNESCO als Meisterstück ökologischer Analyse bezeichnet. Das Werk erreichte nicht zuletzt durch die Verknüpfung von empirischer Beschreibung und theoretischer Verallgemeinerung eine enorme Popularität und gilt als Modell für gesellschafts-, wirtschafts- und kulturkritische Schriften, etwa von George Orwell. Gleichzeitig steht es in der Kritik, zu wenig Objektivität zu wahren und die heute anerkannten Standards wissenschaftlicher Feldforschung nicht zu erfüllen. Zum Werk: Entstehung und inhaltliche Struktur. Das Werk entstand nach einem 21-monatigen Aufenthalt des damals 24-jährigen Engels in England, wobei auch Erfahrungen aus früheren Besuchen in den vorangegangenen 2 Jahren und über die Lage der Arbeiter in seiner Heimatstadt Barmen eine Rolle spielten. Engels hatte zahlreiche Städte besucht, darunter die Fabrikstädte Nottingham, Birmingham, Glasgow, Leeds, Bradford und Huddersfield, größere Städte mit eigenen Arbeitervierteln wie London, St. Giles, Manchester und Liverpool, sowie die Städte Salford, Stalybridge, Ashton-under-Lyne, Stockport und Bolton. Nach seiner Rückkehr im Sommer 1844 verarbeitete Engels die Thematik gemäß dem Untertitel des Werks auf Grundlage eigener Anschauung und authentischen Quellen auf knapp 400 Seiten, die er von November 1844 bis Mitte März 1845 in Barmen niederschrieb. Die Auswertung seiner persönlichen Eindrücke ergänzte er durch zeitgenössische Quellen wie Zeitungsartikeln, Berichten amtlicher Kommissionen, wie Inspektionen und wissenschaftlichen Publikationen. Die Quellen lassen sich unterteilen in statistische Daten aus soziografischen Untersuchungen privater und regierungsamtlicher Natur sowie Zeugnisse, Analysen und Traktate bürgerlicher Autoren, die nicht im Verdacht stehen, Chartisten oder Sozialisten zu sein, vor allem Thomas Carlyle. Carlyle war in gewisser Weise eine Initialzündung für Engels und seine Darstellung der englischen Arbeitersituation, indem Carlyle in seinen Schriften etwa Chartism 1839 und Past and Present 1843 argumentierte, die führenden Klassen würden sich im Zuge einer politischen Selbsttäuschung systematisch weigern, die Führung zu übernehmen und wären demnach unfähig, noch länger die herrschende Klasse der Gesellschaft zu bleiben. Neben den genannten Quellen verwendete Engels auch Passagen aus seinem Werk Die Lage Englands aus dem Jahr 1844 sowie Textteile aus der Studie über die Manufacturing Population of England 1832 von Peter Gaskell für die Entwicklungsgeschichte des Proletariats. Ich habe lange genug unter euch gelebt, um einiges von euren Lebensumständen zu wissen. Ich habe ihrer Kenntnis meine ernsteste Aufmerksamkeit gewidmet. Ich habe die verschiedenen offiziellen und nicht offiziellen Dokumente studiert, soweit ich die Möglichkeit hatte, sie mir zu beschaffen. Ich habe mich damit nicht begnügt. Mir war es um mehr zu tun, als um die nur abstrakte Kenntnis meines Gegenstandes. Ich wollte euch in euren Behausungen sehen euch in eurem täglichen Leben beobachten, mit euch plaudern über eure Lebensbedingungen und Schmerzen, Zeuge sein eurer Kämpfe gegen die soziale und politische Macht eurer Unterdrücker. Ursprünglich war die Verarbeitung der Eindrücke der Englandreise nur als einzelnes Kapitel einer umfassenderen Arbeit über die soziale Geschichte Englands geplant. Im Vorwort der deutschen Erstausgabe räumt er jedoch ein, dass er sich durch die Wichtigkeit des Gegenstands gezwungen sah, diesem eine selbstständige Bearbeitung zu widmen. Einerseits um den sozialistischen Theorien, andererseits um den Urteilen über ihre Berechtigung einen festen Boden zu geben. Engels beabsichtigte mit seinem Werk, die Verhältnisse und Zustände wahrheitsgemäß, und das heißt in der objektivierten Form der Zahlen, Tabellen und Statistiken offenzulegen, was die Bourgeoisie bis dahin versäumt hatte. Demnach erscheine es schlüssig, dass die Untersuchungsergebnisse der Regierungskommissionen, der jährlichen Inspektionsberichte und verschiedenster sozialmedizinischer Abhandlungen großzügig zitiert wurden. Darüber hinaus beschränkte sich Engels nicht auf die Darstellung der Ausbeutung in den Fabriken, sondern beschreibt auch die Lebensumstände. Er zeigt die gesamte Bandbreite proletarischer Existenz, Gesundheit, Wohnen, Alkoholismus, Kriminalität, Kinder- und Frauenarbeit sowie die Ausbeutung durch das Truck- und Cottage-System. Diese Kernthemen finden sich in zahlreichen Abschnitten des Werkes. Strukturell gibt Engels in der Einleitung zunächst eine Einführung in die Thematik der industriellen Revolution. Er geht über zur Entstehung des industriellen Proletariats und dessen Lebensumständen in den großen Städten. Er beschreibt die scharfe Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt und bringt dies in Verbindung mit der irischen Einwandererwelle. Anschließend befasst er sich mit den Arbeitszweigen und Tätigkeiten der Arbeiter und deren gesundheitlichen und sozialen Folgen. Als logische Schlussfolgerung der dargestellten Lebensverhältnisse analysiert Engels die englischen Arbeiterbewegungen. Nach Erläuterungen zum Bergwerks- und Ackerbauproletariat beschreibt er abschließend die Stellung der Bourgeoisie zum Proletariat. Nach Engels Schlussfolgerungen würde der Krieg der Armen gegen die Reichen, der jetzt schon im Einzelnen und indirekt geführt wird, wird auch im Allgemeinen, im Ganzen und direkt in England geführt werden. Veröffentlichungsgeschichte. Erstmals veröffentlicht wurde die deutschsprachige Schrift 1845 in Leipzig von Otto Wiegand. 1848 folgte eine zweite Auflage. 1887 erschien in New York eine von Engels autorisierte englische Übersetzung, der auf Bitte der Übersetzerin Florence Kelly Wischniewetzki ein Vorwort und ein Anhang Engels beigefügt wurde. Diese Übersetzung wurde 1892 von Swan, Sonnenschein und Co. in London neu aufgelegt, wobei das Vorwort der amerikanischen Auflage weggelassen wurde, da es sich vornehmlich mit der modernen amerikanischen Arbeiterbewegung befasste und nicht nähergehend mit dem eigentlichen Buchinhalt. Den Anhang der amerikanischen Ausgabe, welcher das ursprüngliche Vorwort darstellte, verwendete Engels für das englische Vorwort. Ebenfalls 1892 erschien in Stuttgart eine zweite deutschsprachige, von Johann Heinrich Wilhelm Dietz veröffentlichte Ausgabe, die von Engels durchgesehen und teilweise mit Fußnoten versehen wurde. Diese Veröffentlichung wurde ebenfalls mit einem auf dem englischen Vorwort basierenden deutschsprachigen Vorwort von Engels versehen. 1903 und 1913 wurde die Schrift erneut von Dietz aufgelegt. Neben den beiden Schriften Der deutsche Bauernkrieg und Ludwig Feuerbach und Der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie war Die Lage der arbeitenden Klasse in England das einzige Werk von Engels, welches von den Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten 1933 ausgenommen war. Das Marxists Internetarchiv stellt das Werk in insgesamt 9 Sprachen zur Verfügung. Im Online-Katalog der Deutschen Nationalbibliothek finden sich etwa 45 Veröffentlichungen der Schrift, beginnend mit dem Jahr 1848 und endend mit 1993. Die Oxford University Press legte die Schrift 1999 erneut auf. Einordnung in Engels Werk. Bereits im Alter von 22 Jahren reiste Engels nach Manchester und lernte als Sohn eines Textilfabrikanten unter anderem in einer Baumwollspinnerei das Leben der Arbeiter kennen. Seine politische Haltung wurde auf Lebenszeit geprägt und er begann, sich mit Arbeiterorganisationen zu verständigen, unter anderem mit dem Bund der Gerechten und den Chartisten in Leeds. Nachdem er seinem langjährigen Wegbegleiter Karl Marx im Jahr 1842 schon früh begegnet war, entwickelte sich eine andauernde Freundschaft. Ein anhaltender Briefwechsel und ein Treffen im August 1844 zeugten von gleichen gesellschaftlichen Ansichten, die Grundlage für zahlreiche gemeinsame Publikationen. Mit der sozialkritischen Darstellung in die Lage der arbeitenden Klasse in England fundamentierte Engels seine Gesellschaftskritik erstmals in einer Veröffentlichung, deren wirtschaftliche Dimension er zuvor in seiner Kritik der ökonomischen Kategorien in den deutsch-französischen Jahrbüchern seit 1844 und in Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie 1844 ausformuliert hatte. Engels verarbeitet in seinem Werk Ansätze der Theorie der Arbeiterbewegung und des Klassenkampfs. Es genügt ihm nicht, moralische Kritik zu äußern. Er formuliert den unversöhnlichen Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie als notwendiges Resultat kapitalistischer Arbeitsteilung und liberalen Konkurrenzdenkens, das zwangsweise in eine revolutionäre Lösung münde. Die Lage der arbeitenden Klasse in England sollte besonders durch seine empirische Ausführlichkeit wegbereitend sein für die ökonomische und revolutionäre Theorie des Marxismus von Marx. Da in den Augen von Marx und Engels die englischen Arbeiter die erstgeborenen Söhne der modernen Industrie waren, sah man in den dortigen Verhältnissen die ersten Ausprägungen einer Entwicklung, die für die Arbeits- und Lebensbedingungen in vielen weiteren Ländern maßgeblich sein würde. Für Marx war Engels mit »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« auf anderem Wege zu demselben Resultat gelangt wie er selbst, was sie schließlich dazu bewegte, in der unveröffentlichten Schrift »Die deutsche Ideologie« 1845 ihre Ansicht gegen die ideologische der deutschen Philosophie gemeinschaftlich auszuarbeiten und um mit ihrem ehemaligen philosophischen Gewissen abzurechnen. Die Thesen über Feuerbach und die deutsche Ideologie gelten oftmals als jene Schriften, welche erstmals die Grundzüge der marxischen und engelschen materialistisch-dialektischen kritischen Theorie beinhalten. Der Arbeit am gegenseitigen Theorieverständnis folgten ab 1847 die Vorbereitungen zum Manifest der Kommunistischen Partei 1848, das als Programmschrift vom Bund der Kommunisten in Auftrag gegeben und in der Programmskizze Grundsätze des Kommunismus 1847 vorbereitet wurde. Nach der niedergeschlagenen Märzrevolution 1848-49 in Deutschland flüchtete Engels über die Schweiz nach England und verbrachte den Rest seines Lebens dort. Er veröffentlichte weiter Schriften, die sich immer wieder mit sozialen und gesellschaftlichen Themen beschäftigten, so etwa Revolution und Konterrevolution in Deutschland 1851 bis 1852 oder zur Wohnungsfrage 1872. Stellung zur Pauperismusliteratur. Die Lage der arbeitenden Klasse in England ist eine Weiterentwicklung der zeitgenössischen Pauperismusliteratur, deren bekanntester Vertreter Charles Dickens (1812 bis 1870) etwa mit Oliver Twist (1839) die sozialen und gesellschaftlichen Missstände der Epoche ungeschminkt darstellte. Die christlich-humanitären Verfasser der Pauperismusliteratur wollten die Missstände beseitigen, nicht aber die Ursachen, wie es Engels nun tat. Marx: Sie sahen im Elend nur das Elend, ohne die revolutionäre, umstürzende Seite darin zu erblicken, welche die alte Gesellschaft über den Haufen werfen wird. Inhaltliche Darstellungen und Kernaussagen. Die industrielle Revolution in England. Die wirtschaftlichen Umwälzungen in England zur Zeit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert führten durch die Teilung der Arbeit, die Nutzung der Wasser und besonders der Dampfkraft und die Maschinisierung auch zu gesellschaftlichen Veränderungen. Die Industrialisierung des Wirtschaftssektors im Übergang von der manufakturellen Agrargesellschaft zur fabrizierenden Industriegesellschaft hatte zur Folge, dass die meisten familiären Manufakturbetriebe im ländlichen Raum vor dem Aus standen. Diese Entwicklung traf zahlreiche Gewerke. Engels beschreibt sie anhand der Weber. Vor der Industrialisierung führten die Weber laut Engels ein selbstbestimmtes Leben in der Nähe der Städte. Die Frauen spannen das Garn, das die Männer verwebten oder das auf dem Markt verkauft wurde. Der rasche Bevölkerungszuwachs ließ eine entsprechende Nachfrage nach Textilien entstehen, sodass der Lohn dafür ausreichte, über die Existenzsicherung hinaus Geld zu sparen. Durch diese Umstände war der Weber dem späteren Industrieproletarier in der gesellschaftlichen Hierarchie übergeordnet. Auf diese Weise vegetierten die Arbeiter in einer ganz behaglichen Existenz. Ihre materielle Stellung war bei weitem besser als die ihrer Nachfolger. Sie brauchten sich nicht zu überarbeiten und verdienten doch, was sie brauchten. Ihre Kinder wuchsen in der freien Landluft auf, und wenn sie ihren Eltern bei der Arbeit helfen konnten, so kam dies doch nur dann und wann vor und von einer 8- oder 12-stündigen täglichen Arbeitszeit war keine Rede. Mit dem einsetzenden Reigen von Erfindungen und mechanischen Verbesserungen wurde die Lebensweise der Weber zunehmend in Frage gestellt. 1764 entwickelte James Hargreaves in North Lancashire die Spinning Jenny. Ein Weber konnte damit bis zu 18 Spindeln gleichzeitig statt der einen des ursprünglichen Webstuhls bedienen. Die mechanische Kraft der Dampfmaschine übertraf die Arbeitskraft eines Menschen um ein Vielfaches und führte insbesondere auf dem Land zusammen mit steigenden Pachtzinsen zu einer fleckendeckenden Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig konnte durch die neuen Produktionsdimensionen, vor allem bei Nahrungsmitteln, ein Bevölkerungswachstum ohnegleichen stattfinden. Die erwerbslos gewordenen Menschen in den Gewerken des Manufakturwesens, insbesondere die Weber und Spinner, sahen in den wachsenden Städten und den dortigen Fabriken mit zahlreichen Arbeitsplätzen den Ausweg und wanderten zu Hunderten in die Arbeiterviertel. Diese entstanden uniform mit engem Straßennetz und einfachen Arbeiterhäusern wie den Back-to-Back-Houses. Die Städte veränderten ihr Stadtbild im Zuge der Zentralisierung der Industrie mit weitreichenden Folgen für die Lebensbedingungen der Menschen und deren Zusammenleben sowie für die Umwelt. Das Proletariat. Systematisierung der Arbeiterschaft. Engels unterzieht die Arbeiterschaft einer groben Kategorisierung, wobei er zwischen dem industriellen Proletariat, dem Bergwerksproletariat und den Ackerbauproletariat unterscheidet. Die einzelnen Proletariergruppierungen stehen miteinander im Zusammenhang. Die entstehende Industrie erfordert zum einen Arbeiter, welche die Rohstoffe verarbeiten, das industrielle Proletariat. Zum anderen muss der Zulauf von entsprechenden Rohstoffen gewährleistet sein, so dass mit dem Bergwerksproletariat eine eigene Arbeiterschaft entstand. Beide Gruppierungen sind durch Selbstversorgung zu gewährleisten. Die explodierende Nachfrage nach Nahrungsmitteln ließ das Ackerbauproletariat entstehen, das die Produktion von Lebensmitteln organisiert und im großen Maßstab durchführen kann. Engels führt in seiner Untersuchung der Folgen der englischen Industrialisierung außerdem die massive irische Einwanderschaft ein, die wegen wirtschaftlicher Probleme und einer damit verbundenen Hungersnot im eigenen Land derart zahlreich in die englischen Städte emigrierte, dass Engels sie als eigene Arbeiterschaft ausweist. Als klassischer Vertreter des Proletariats wird der Fabrikarbeiter beschrieben, der seine Arbeitskraft durch die steigende Arbeitslosigkeit auf dem Land in den Fabriken der Städte entlohnt. Diese Klasse sei die zahlreichste, älteste, intelligenteste und energischste, daher aber auch die unruhigste und der Bourgeoisie am meisten verhasste von allen englischen Arbeitern. Sie fand vor allem in der Textil- und Metallindustrie Beschäftigung in zahlreichen Arbeitszweigen. In der Textilproduktion wurden insbesondere Seide, Wolle und Flachs hergestellt. Deren Weiterverarbeitung brachte Arbeiter in Tätigkeiten wie dem Bleicher, Strumpfwirker, Spitzenfabrikanten, Färber, Handweber, Samtscherer, Seidenweber und Drucker zu Lohn. In der Metallverarbeitung wurden die Arbeiter neben der Verarbeitung von metallenen Rohstoffen meist zur Erzeugung von Stahl als Maschinenfabrikanten oder in der Produktion von Metallartikeln wie Messern, Schlössern, Nägeln, Stecknadeln und Schmuck eingesetzt. Neben diesen verbreiteten Tätigkeiten war auch eine Arbeit als Glasfabrikant, Nähter oder Töpfer gängig. Gesellschaftliche Stellung und Verhältnis zur Bourgeoisie. Engels sieht die Masse der Arbeiter als fundamentales Gegenstück der besitzenden Bourgeoisie und fundiert mit seinen Beschreibungen den gesellschaftlichen Ansatz des Kommunismus. Die grundsätzliche Kritik beschreibt den Kapitalismus als zentralisierte Industrie in der Verantwortlichkeit von nur wenigen Vermögenden. Sie erfordere große Kapitalien, mit denen sie kolossale Etablissements errichtet und dadurch die kleine, handwerksmäßige Bourgeoisie ruiniert. Engels beschreibt die Mittelklasse als Produkt der kleinen Industrie und die Arbeiterklasse als Ergebnis der großen Industrie, wobei einige Auserwählte der Mittelklasse auf den Thron gehoben worden seien. Engels bezieht bei seiner Betrachtung der Bourgeoisie die Aristokratie mit ein, obwohl diese im Gegensatz zu den Besitzenden nur mit ackerbauendem Proletariat und einem Teil der bergbauenden Arbeiter in Berührung kommt. Die Bourgeoisie sei direkt für das Leid der schwer arbeitenden Bevölkerung verantwortlich. In der bürgerlichen Gesellschaft wäre das Geldmachen bzw. Kapitalakkumulation die Sonne, um die sich alles drehe. Mir ist nie eine so tief demoralisierte, eine so unheilbar durch den Eigennutz verderbte, innerlich zerfressene und für allen Fortschritt unfähig gemachte Klasse vorgekommen wie die englische Bourgeoisie. Für sie existiert nichts in der Welt, was nicht nur um des Geldes willen da wäre. Sie selbst nicht ausgenommen, denn sie lebt für nichts, als um Geld zu verdienen. Sie kennt keine Seligkeit als die des schnellen Erwerbs, keinen Schmerz außer dem Geld verlieren. Und wenn der Arbeiter sich nicht in diese Abstraktion hineinzwängen lassen will, wenn er sich einfallen lässt zu glauben, er brauche sich nicht als Ware im Markte kaufen und verkaufen zu lassen, so steht dem Bourgeois der Verstand still. Er kann nicht begreifen, dass er mit den Arbeitern noch in einem anderen Verhältnis steht als in dem des Kaufs und Verkaufs. Er erkennt keine andere Verbindung, wie Carlyle sagt, zwischen Mensch und Mensch an, als bare Zahlung. Die allseitige Konkurrenz wäre der vollkommenste Ausdruck des herrschenden Krieges aller gegen alle in der bürgerlichen Gesellschaft. Nicht nur zwischen den Klassen, sondern auch innerhalb dieser Klassen konkurrieren die Menschen. Das Verhältnis zwischen Proletariat und Bourgeoisie sei kein menschliches, sondern ein rein rational-ökonomisches. Der Fabrikarbeiter sei nichts als Kapital für den Kapitalisten, seine Hände sein einziges Gut. Nur durch die Anwendung von Arbeitern mehrt der Unternehmer sein Kapital und er kauft nur Arbeiter, wenn ihm diese einen Gewinn bescheren. Dies bedingt, dass der Lohn des Arbeiters um das Existenzminimum herum schwankt, je nachdem, ob eine der periodischen Aufschwünge oder Krisen vorherrscht und so mehr oder weniger Nachfrage nach Arbeitskräften unter den Kapitalisten besteht oder er überhaupt keine Arbeit findet. Schöne Freiheit, wo dem Proletarier keine andere Wahl bleibt, als die Bedingungen, die ihm die Bourgeoisie stellt, zu unterschreiben oder zu verhungern, zu erfrieren, sich nackt bei den Tieren des Waldes zu betten. Engels bezeichnet das Verhältnis als Sklaverei und Ausbeutung. Der Mensch werde auf den Wert seiner Arbeitskraft reduziert, der wie der Wert jeder anderen Ware bestimmt wird und die nur gekauft wird, wenn sie dem Besitzer wie jede andere Ware von Nutzen ist. Der Arbeiter ist rechtlich und faktisch Sklave der besitzenden Klasse, der Bourgeoisie, so sehr ihr Sklave, dass er wie eine Ware verkauft wird, wie eine Ware im Preise steigt und fällt. Steigt die Nachfrage nach Arbeitern, so steigen die Arbeiter im Preise. Fällt sie, so fallen sie im Preise. Fällt sie so sehr, dass eine Anzahl Arbeiter nicht verkäuflich sind, auf Lager bleiben, so bleiben sie eben liegen und da sie vom bloßen Liegen nicht leben können, so sterben sie Hungers. Der ganze Unterschied gegen die alte offenherzige Sklaverei ist nur der, dass der heutige Arbeiter frei zu sein scheint, weil er nicht auf einmal verkauft wird, sondern stückweise pro Tag, pro Woche, pro Jahr und weil nicht ein Eigentümer ihn dem anderen verkauft, sondern er sich selbst auf diese Weise verkaufen muss, da er ja nicht der Sklave eines Einzelnen, sondern der ganzen besitzenden Klasse ist. Engels bezichtigt die Bourgeoisie der Wohltätigkeitsheuchelei. Statt sich mit den Lebensumständen der Arbeiter auseinanderzusetzen, erkaufe sie sich durch Wohltätigkeitsaufwendungen wie Steuern und Almosen das Recht, sich das offensichtliche Leid des Proletariats zu ersparen. Ihre Ignoranz gegenüber der Arbeiterschaft werde auch in der Frage der Korngesetze deutlich. Mit deutlicher Unterstützung der Anti-Corn Law League und der Forderung nach Abschaffung der Korngesetze sehe sie nur ihren eigenen Vorteil, weil mit Wegfall der Getreidezölle und der einhergehenden Liberalisierung des Getreidemarktes die Arbeitslöhne sinken würden. Stattdessen propagierten sie, die Forderungen nur dem Wohl der Arbeiter wegen zu stellen, die mit Wegfall der Kornzölle mit geringeren Lebensmittelpreisen rechnen könnten. Neben einzelnen Großindustriellen sei auch die Justiz der Bourgeoisie den Armen gegenüber parteilich und herabwürdigend eingestellt. Während ein Besitzender seine Schuld mit einer Geldbuße ausgleichen könne, müsse der Arbeiter dafür, egal ob schuldig oder unschuldig, aus Mangel an Beweisen eine Strafe erleiden. Engels kritisiert weiterhin die Malthusche Theorie der Population, die besagt, dass das menschliche Geschlecht blind dem Gesetz der unbegrenzten Vermehrung gehorche, während sich die Unterhaltsmittel nicht notwendigerweise mit denselben Proportionen vermehren. Die so entstehenden überflüssigen Menschen seien nicht auf Seiten der Arbeiter zu suchen, sondern bei den reichen Herren Kapitalisten, die nichts tun. Das resultierende neue Armengesetz, wonach die Unterstützung in Geld oder Lebensmitteln wegfällt und durch Aufnahme in eines der Arbeitshäuser, englisch Workhouses, ersetzt wird, sei eine Zumutung an die Menschlichkeit. Arbeiterviertel. Obwohl mit der Expansion der Städte ganze Arbeiterviertel neu entstanden, herrschte Wohnungsmangel. Bei der Errichtung der Unterkünfte war den Bauherren lediglich die Funktion des Wohnens erachtenswert. Von späteren stadtsoziologischen Errungenschaften wie etwa der Gartenstadt konnte keine Rede sein. Das Fehlen von Wasserversorgung und Kanalisation und die platzsparende, effiziente Bauweise ließ die Viertel zu dunklen, feuchten und unhygienischen Orten werden. Die Ursache für die Verhältnisse in den Vierteln sieht Engels vor allem in deren allgemeiner Bauart. Die zunächst planlosen, später zwar strukturierten, aber immer nicht lebenswerten Bauformen beschreibt Engels als endloses Labyrinth enger Gassen, welche kaum Raum für die Ventilation lassen und im krassen Kontrast zu bürgerlichen Wohnverhältnissen stehen, die fortschreitende Segregation von Bourgeoisie und Arbeiterklasse sieht Engels als wesentliches Charakteristikum. Allgemeine Bauart. Engels beschreibt drei verschiedene Strukturen der Bebauung. Die erste und primitivste Form der Bebauung war häufig unkoordiniert, ohne sich blockübergreifend um Stadt und Infrastruktur zu sorgen, und fügte sich in freie Bauflächen. Engels sieht die von ihm vorgefundenen Stadtbilder nicht als Resultat fortwährender Stadtentwicklung, sondern benennt als Ursache den Zustrom der Arbeiter im Zuge der industriellen Revolution und die damit einhergehende planlose Bauart. Die Verwirrung ist in neuerer Zeit erst auf die Spitze getrieben worden, indem überall, wo die ganze Bauart der früheren Epoche noch ein Fleckchen Raum ließ, später nachgebaut und angeflickt wurde, bis endlich zwischen den Häusern kein Zoll breit Platz blieb, der sich noch hätte verbauen lassen. Später etablierten sich auch geordnete Bauweisen, die durch lange gerade Gassen und Sackgassen geprägt sowie in viereckige Höfe aufgeteilt waren. Jedoch beschreibt Engels, dass anstelle der Häuser, die ohne Plan die Struktur bestimmen, nun die kleinen Gassen und Höfe das Bild prägen. Diese seien ebenso planlos und verwirrend angelegt und enden nicht selten in Sackgassen. Auch diese Bauart erschwert die Ventilation in den Straßen. Als zweite Art der Strukturierung führt Engels spätere Bemühungen an, die Arbeiterviertel planmäßiger zu gestalten. Man versuchte, den Raum zwischen den Straßen regelmäßiger zu unterteilen, indem man ihn in rechteckige Räume unterteilte. Die Häuser bilden somit zusätzlich Höfe und beschließen diese, wo sie sich an der Rückseite tangieren. Doch kritisiert Engels auch diese Art der Planung. Die Höfe der Häuser weisen keinen direkten Zugang zur Straße auf, was die Arbeiter in ihre Höfe einsperrt und wiederum den Luftfluss behindere. Als dritten Bautypus beschreibt Engels die dreigliedrige Bauweise, wo das Prinzip der Mietdifferenzierung angewandt wird. Dabei bilden Wohnungen mit kleinem Hinterhof pro Mieteinheit die erste Baureihe mit entsprechend höherem Mietertrag für den Verwalter. Hinter den Höfen ist eine sogenannte Hintergasse angelegt, welche nur eine Verbindung zur Straße vorweist und somit ausschließlich als Zugang zu den Häusern mit den geringsten Mieten dient, Mittelreihe. An deren rückwärtiger Front grenzt die dritte Reihe, welche zur entgegengesetzten Seite der Straße gerichtet ist und deren Mietpreise zwar höher als die der zweiten, jedoch geringer als die der dritten Reihe liegen. Vor allem die Lebensumstände der Bewohner der Mittelreihe stimmen Engels nachdenklich. Die Gassen weisen die gleiche Verschmutzung und schlechte Ventilation auf wie die ursprünglich planlose Bauweise. Er sieht jedoch am Prinzip der Mietdifferenzierung ein gesteigertes Interesse auf Seiten der Verwalter, da sie hohe Mieten für die erste Reihe erzielen können. Dieses System sei dementsprechend das am häufigsten vertretene in den Arbeiterbezirken der großen Industriestädte. So müssen wir sagen, dass 350.000 Arbeiter von Manchester und seinen Vorstädten fast alle in schlechten, feuchten und schmutzigen Cottages wohnen, dass die Straßen, die sie einnehmen, meist in dem schlechtesten und unreinsten Zustande sich befinden, bloß mit Rücksicht auf den dem Erbauer zufließenden Gewinn angelegt worden sind. Segregation. Durch das dargestellte Verhältnis des Proletariats zur Bourgeoisie offenbart sich für Engels im Zuge der Industrialisierung eine neue Qualität der Segregation. Bereits in der vorindustriellen Stadt war die Trennung nach sozialem Stand und Handwerksberufen die Regel. Die Besitzlosen wohnten jeweils im Haus ihrer Herrschaft, wo sie dem sozialen Stand des Familienoberhauptes angehörten. Der Haushalt selbst umfasste ein breites soziales Spektrum. Erst mit Einsätzen der Industrialisierung entstanden deutliche Muster räumlicher Segregation. Während das Bürgertum auf Distanz zur dicht bewohnten, verkehrsreichen und lauten Stadt ging, bildeten sich in Fabriknähe die Arbeiterviertel für das Proletariat. Die sozialen Folgen zeichnet Engels in düsteren Beschreibungen und beschreibt das Auftreten von Nachbarschaftseffekten, soziale Segregation. Die Arbeiter könnten unter diesen Umständen kein ordentliches Leben führen. Vielmehr bilde sich ein Lumpenproletariat, das die Bewohner bei fehlender Moral gleichsam nach unten ziehe. Dies wirke sich insbesondere auf die Kinder aus, die keinerlei Chance auf Bildung und sozialen Aufstieg hätten, sodass ein Teufelskreis ewiger Armut entsteht. Neben dem Effekt der Verbreitung von Krankheiten sah Engels die Viertel als Brutstätte der Revolution. In den Arbeitervierteln könne die Propaganda der Arbeiterbewegungen und Parteien direkt kommuniziert werden und treffe gleichzeitig auf den Nährboden der Unterdrückung und Verelendung. Das Bürgertum verschließe im Angesicht dessen die Augen. So sei es möglich, durch Manchester zu wandeln, ohne dem Elend der Arbeiterviertel zu begegnen, weil das Proletariat bewusst von der Mittelklasse getrennt werde. Im Zentrum der Stadt befindet sich das spärlich bewohnte kommerzielle Viertel, welches von Arbeitervierteln umgeben ist. Jenseits der Arbeiterviertel liegen die Wohngegenden der mittleren und höheren Bourgeoisie, welche durch Hauptstraßen, die sternförmig aus der Stadt herausführen, verbunden sind. Das erlaube der Bourgeoisie, das Zentrum der Stadt zu erreichen, ohne sich mit dem Anblick der Verwahrlosung zu belasten. Oft freilich wohnt die Armut in versteckten Gässchen dicht neben den Palästen der Reichen, aber im Allgemeinen hat man ihr ein apartes Gebiet angewiesen, wo sie, aus den Augen der glücklicheren Klassen verbannt, sich mit sich selbst durchschlagen mag, so gut es geht.